denke mal, dass es wahrscheinlich, nee, ich muss eins früher anfangen, wir haben ja auch ein paar Gäste heute da. Also viele von euch wissen, weil ihr ja auch Teil unserer Gemeinde seid, dass wir als Gemeinde gerade momentan in einer, ja, sage ich mal, recht speziellen Situation sind. Und das wird wahrscheinlich niemand überraschen, dass es auch was ist, was die Christina und mich einfach sehr bewegt. Einfach die Frage, wie geht's weiter, wo geht's hin, was hat Jesus mit uns vor? Und ich erinnere mich so, dass wir vor gut zwei Jahren uns einfach mal im Leitungsteam auch Gedanken gemacht haben zu der Frage, wie würden wir uns eigentlich Gemeinde vorstellen? Wie sollte Gemeinde sein? Und so, ich gebe das mal verkürzt und mit meinen eigenen Worten wieder. Ich hoffe, ich treffe das trotzdem so. Ansonsten kann man es ja auch auf der Homepage nachlesen. So, wir haben empfunden, Gemeinde soll eigentlich ein Ort sein, an dem Gott wirklich geehrt wird, an dem seine Gegenwart spürbar ist, seine Kraft spürbar ist, so mit allem, was es auch so an Folgen nach sich zieht. Gemeinde sollte ein Ort sein, an dem Menschen wirklich mit Liebe, Annahme und Vergebung miteinander umgehen, wo man dazugehören kann und es nicht davon abhängig ist, ob du irgendwie zu den Reichen und Schönen gehörst, ob du cool bist, ob du sonst was an Leistung bringst und dir das verdient hast. Nee, einfach, du bist da, du darfst dazugehören. Und Gemeinde sollte auch, ja, so ein Werkzeug sein, durch das Gott sein Reich ausbreitet, durch das Menschen gesegnet werden, auch in der Form, dass sie Jesus kennenlernen, auch wenn sie ihn heute noch nicht kennen. Dankeschön. Ja, und dafür sollte Gemeinde ein Werkzeug sein, das sich Gott zur Verfügung stellt. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass Gemeinde so ein Ort sein sollte, dann meine ich damit ganz ausdrücklich nicht hier die Großenhainer Straße 137, obwohl das hier natürlich auch alles passieren soll, sondern Gemeinde ist eben überall dort, wo Gott uns hingestellt hat. Ob das im Hauskreis ist, ob das an deinem Arbeitsplatz ist, mit den Kollegen, in der Familie, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Wenn du empfindest, Gott hat mich dazu gerufen, Teil der Vineyard Dresden zu sein, dann ist Vineyard Dresden überall dort, wo du bist. Und ich merke so, das ist einfach so eine Sehnsucht von mir, Gemeinde auf diese Art zu leben, weil ich glaube, Gemeinde auf diese Art, das ist wirklich so, das spiegelt so ein Stück weit wider, dieses, wie Paulus schreibt, dieses Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich denke, es gibt so viele Menschen da draußen, die so einen Hunger haben, solche Dinge zu erleben, selbst wenn sie es vielleicht gar nicht wissen, selbst wenn sie vielleicht so gar nicht artikulieren können. Aber wenn sie mit sowas in Kontakt kommen, dann merken die auf einmal, ey, wow, irgendwas ist da, das zieht mich echt so richtig an. Und für mich, als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, merke ich, mich zieht sowas so richtig an. Und ich denke, es geht vielen von uns so. Und jetzt verrate ich natürlich kein großes Geheimnis, dass wir als Gemeinde natürlich gleichzeitig an einem Punkt sind, wo viele von uns empfinden, naja, so ganz so richtig sind wir da eigentlich gerade eben nicht, wo wir sagen, so hey, dieses Uneingeschränkte, wow, das ist genau das, wie wir uns das Ganze vorstellen. Und so, wenn wir die Gemeinde angucken, dann, ja, da wird auch jeder ein bisschen eine andere Befindlichkeit haben, aber dann sehen wir schon Dinge, die auch gut sind. Ich bin zum Beispiel echt immer wieder begeistert von unserem Kinderdienst. Einfach, die machen einen tollen Job da. Das ist ein so ein Bereich, wo ich sage, hey, das ist was richtig Gutes. Die könnten ein paar Mitarbeiter mehr gebrauchen, das ist wahr, aber was die dort machen, ist richtig gut. Und dann gibt es auch so ein paar Dinge, wo wir empfinden, ja, so richtig läuft es irgendwie nicht rund. Vielleicht können wir das sogar gar nicht immer so ganz konkret benennen, was das ist, aber so dieses Empfinden ist schon da. Und so ein Anzeichen, woran wir das ja auch merken, ist, dass die Gemeinde seit Jahren einfach langsam, aber stetig kleiner wird. Und das ist ja schon so ein bisschen ein Zeichen, so, also irgendwas muss ja da sein. Und wir haben deswegen gesagt, dass 2019 ein Jahr ist, wo wir als ein Schwerpunkt da so ein Stück weit bewusst rangehen wollen. Einfach zu gucken, woran liegt denn das, was können wir da tun? Und jetzt, das war sozusagen der ganze Vorlauf. Vor diesem ganzen Hintergrund möchte ich heute einfach gerne über eine Bibelstelle predigen, die für mich so zu einer der ja ganz, ganz wichtigen Stellen gehört, wenn es darum geht, wie baut Jesus eigentlich Gemeinde. Jesus sagt ja mal selber, ich baue meine Gemeinde und das will ich ernst nehmen, aber Jesus baut halt nicht irgendwie. Jesus baut auf eine bestimmte Art und auf bestimmte Arten baut er eben nicht. Und diese Bibelstelle zeigt uns so drei Prinzipien, die wirklich ganz, ganz zentral sind. Und das betrifft jetzt auch nicht nur uns als Vineyard Dresden gerade ganz konkret. Das ist wirklich was, das gilt immer und überall, wenn es um Gemeinde geht, so wie Gott sie sich gedacht hat. Und diese Stelle steht im 1. Korintherbrief. Wir lesen sie gleich auch nochmal zusammen. 1. Korinther 3, wer das schon mal aufschlagen will, 1. Korinther 3. Einfach zum Verständnis muss man an der Stelle noch wissen, dass Paulus diesen Brief in eine Situation reinschreibt, als es in der Gemeinde der Korinther Spaltungen gegeben hat. Und dann wird sozusagen auch der erste Vers gleich einfach besser verständlich. 1. Korinther 3, die Verse 4 bis 11. Und dort schreibt Paulus: Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, handelt ihr dann nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen? Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich entsprechend seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf dieses Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Ja, wie baut Jesus seine Gemeinde? Bemerkung am Rande, hier in dieser Neues Leben-Übersetzung bezeichnet sich Paulus selber als der Bauherr. Im Urtext ist eigentlich dort so, naja, ich sag mal der Baumeister oder wie man auch immer das nennen will, aber gemeint ist sozusagen der, der selber auch Auftragsempfänger ist. Also Gott gibt einen Auftrag, Paulus setzt um. Paulus bezeichnet sich ja nicht als der Bauherr, der sozusagen selber entscheidet, was es hier zu tun oder nicht zu tun ist, das am Rande. Genau, deswegen, wie baut Jesus seine Gemeinde? Und wie gesagt, hier stecken drei ganz wichtige Prinzipien drin und ich zäume es mal sozusagen von hinten auf mit dem allerletzten Vers, den wir gerade zusammen gelesen haben. Niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wenn Jesus das Fundament der Gemeinde ist, dann hat die Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes ein Fundament, das nicht von dieser Welt ist. Denn Jesus ist in die Welt gekommen, aber er ist nicht von dieser Welt. Und es bedeutet, bei so einem Fundament muss an der Gemeinde irgendwie irgendwas anders sein als alles andere, was du irgendwo so im Rest der Welt findest. Wie war das in der Gemeinde in Korinth? Wenn man so diesen 1. Korintherbrief mal so insgesamt liest, dann wird uns dort eine Gemeinde vorgestellt, in der sich die Mitglieder gegenseitig betrogen haben. Und dann haben sie sich anschließend vor Gericht gezerrt, anstatt dass sie das irgendwie untereinander innerhalb der Gemeinde hätten klären können. Wir lesen dort von einer Gemeinde, bei der Mitglieder aktiv teilgenommen haben an Veranstaltungen, bei denen heidnische Götter angebetet worden sind. Mitglieder der Gemeinde sind in den Puff gegangen und offensichtlich ungeniert genug, dass sich das bis zu Paulus rumgesprochen hat. Beim Abendmahl haben die reichen Leute in der Gemeinde gefressen und gesoffen und die armen Leute haben daneben gesessen und zugeguckt und haben gehungert. Also im historischen Vergleich stehen wir jetzt als Vineyard Dresden auch gar nicht so schlecht da, soweit ich weiß. Ja, und diese ganzen Spaltungen, von denen ich vorher schon erzählt habe, die hatten auch nicht den Hintergrund, dass es da theologische Differenzen gab. Also im Sinne von, ja, da gab es verschiedene Leute, die hatten einfach eine Leidenschaft für Gott und für die Gemeinde und sie waren sich einfach nicht so ganz sicher, was ist der richtige Weg. Und dann gab es Streit und Spaltung. Das ist zum Beispiel eine Situation, wie sie bei den Galatern war. Da schreibt Paulus über sowas. Aber hier bei den Korinthern geht es eigentlich um was anderes. Die Korinther haben sich einen Konkurrenzkampf geliefert um Macht und Prestige und Ansehen und das innerhalb der Gemeinde. Also eigentlich ging es in der Spaltung darum, dass die Korinther sich darum gestritten haben, wer von uns ist eigentlich der tollste Herr. Und darauf sagt Paulus, ihr handelt wie Menschen, die Christus nicht kennen. Und der springende Punkt an all dem ist jetzt überhaupt gar nicht, dass es in der Gemeinde von Korinth Menschen gab, die einfach mit Sünde zu kämpfen hatten und die Baustellen in ihrem Leben hatten und was weiß ich. Weil wenn das das K.O.-Kriterium wäre, dann dürfte ich nicht in die Gemeinde kommen und du dürftest nicht in die Gemeinde kommen. Sondern der springende Punkt ist, dass sich diese Gemeinde in nichts unterschieden hat vom Rest der Welt. Die haben sich völlig angepasst an die Denke ihres heidnischen Umfelds. Und Paulus schreibt mal so an einer Stelle drüber, dass in Korinth immer wieder Leute in den Gottesdienst gekommen sind, die Jesus nicht gekannt haben. Und ich frage mich, was haben diese Leute für einen Eindruck mitgenommen von der Gemeinde? Wo gehurt wird, wo betrogen wird, wo heidnische Götter angebetet werden, wo die Reichen auf Kosten der Armen fressen und saufen. Diese Gemeinde war völlig angepasst an die Denke ihres nichtgläubigen Umfelds. Und wenn Paulus dann im Korintherbrief von all diesen Sachen redet, die wir ja auch alle kennen, hier dieses hohe Lied der Liebe, dieses Bild von dem einen Leib und den vielen Gliedern, wenn Paulus sagt, vor Gott kann sich doch kein Mensch rühmen, dass er irgendwas geleistet hat, dann geht es ihm eigentlich genau darum, er beschreibt der Gemeinde, dass eigentlich, wenn Jesus das Fundament ist, das was grundsätzlich anders sein sollte, als es überall sonst in der Welt ist. Und das sind genau diese Dinge. Keiner kann von sich sagen, ich bin wichtiger als der andere, was sich vor Gott keiner rühmen kann. Die Reichen sollen sich um die Armen kümmern. Wir sind ein Leib und viele Glieder. An der Liebe macht sich das Ganze fest. Ja, du kannst sonst was für Gaben haben, wenn du die Liebe nicht hast, dann fehlt was Entscheidendes. Paulus zeichnet hier diesen ganzen Gegenentwurf auf, wie Gemeinde eigentlich sein sollte, wenn Jesus das Fundament ist. Und ich stelle mir das so vor, wie heute am Sonntagmorgen irgendjemand sich an der Tür irrt und eigentlich so zum Weißwurstfrühstück wollte und stattdessen landet er halt zufällig bei uns im Gottesdienst. Und da frage ich mich so, ja, was fällt ihm auf? Also außer, dass es halt kein Bier gibt, aber spürt er irgendwie eine Gegenwart Gottes unter uns? Spürt er, dass Leute irgendwie anders drauf sind, trotz all der Unvollkommenheit, die wir mit Sicherheit auch alle mitbringen? Ist ja überhaupt keine Frage. Oder sitzt er drin und sagt, ja, das ist irgendwie so ein bisschen schräg, was die da vorne veranstalten, aber eigentlich ist es doch auch nicht anders als überall sonst. Und so eine Sache, die Christina und ich einfach ganz, ganz stark empfinden, auch in diesem ganzen Prozess, in dem wir jetzt verstärkt seit der letzten Gemeindeversammlung drin stehen. Lasst uns wirklich dranbleiben an diesem Gebet nach Herzenserweckung, was wir auch immer wieder thematisiert haben seit letztem Frühjahr, einfach dieser Gedanke, Herr Jesus, mach uns wichtig, was dir wichtig ist. Jesus, zeig uns, was dran ist. Gib uns Leidenschaft für die Dinge, für die du Leidenschaft hast. Und das erspart uns in gewisser Weise nicht diesen ganzen Weg, unser Leben zu heiligen. Und das ist auch mühsam und das ist anstrengend und mit Rückschlägen verbunden an allem, was dazugehört. Und nicht deswegen, weil es jetzt bei uns irgendwie besonders krass ist, sondern einfach, weil das ein ganz normaler Teil der Jesus-Nachfolge ist. Aber das hat genau was mit dem Bibeltext zu tun, den du, Nicole, vorher auch vorgelesen hast. Ja, was ist sozusagen die Haltung, aus der raus wir uns bemühen, ein geheiligtes Leben zu führen? Ist das, weil wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir Angst haben, was wird Gott mit uns anstellen, wenn wir das nicht machen, ja, wenn wir es denn überhaupt machen? Oder ist es so eine Haltung raus, dass wir einfach merken, hey, wir sind wirklich geliebte Söhne und Töchter Gottes. Und wir wünschen uns, eine Leidenschaft zu haben für die Dinge, für die Jesus Leidenschaft hat. Und wenn Jesus sagt, nee, hey, das tut mir weh, wenn ihr euch betrügt, wenn ihr euch verklagt, wenn ihr in den Puff geht, wenn ihr all diese Dinge tut, die in Korinth passiert sind, dann will ich versuchen, das in meinem Leben in den Griff zu kriegen und aus meinem Leben rauszuschmeißen. Und das ist der fundamentale Unterschied. Und deswegen ist es so wichtig, in dieser ganzen Heiligungsgeschichte zu sagen, Jesus, erweck mein Herz, mach mir wichtig, was dir wichtig ist. Zeig mir, wer ich in deinen Augen bin. Also das erste Prinzip, das wir dort in dem Text finden, den wir zusammen gelesen haben, ist, wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann ist dieser Bau, dann herrscht in diesem Bau buchstäblich ein anderer Geist, also überall sonst in der Welt herrscht. Und wenn es nicht so ist, dann ist was nicht in Ordnung. Das zweite Prinzip ist, habe ich mal so hier das Zitat rausgepickt, Gott lässt wachsen. Wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann gibt es in diesem ganzen Gemeindebau immer zentrale Aspekte, die er und nur er bewirken kann. Das ist nichts, was wir machen und produzieren können. Das sind so Sachen wie zum Beispiel Geistesgaben, was ja nochmal was anderes ist als Begabungen. Oder so wirklich diese Herzensveränderung, von der ich gerade schon gesprochen habe. Oder seine Gegenwart, die wir nicht einfach hervorzaubern können. Zeichen und Wunder, Wachstum, das spricht Paulus ja direkt an. Und eine ganze Reihe Sachen mehr, die man da nennen können. Und in der Theorie ist dieses Prinzip super einleuchtend. Da würden wir uns wahrscheinlich alle hinstellen und sagen, ja, das ist doch genau das, was wir wollen. In der Praxis ist es immer wieder ganz schön herausfordernd, das wirklich zu leben. Einfach, weil das ja nicht planbar, nicht beherrschbar ist. Gott ist einfach souverän, wir können nicht über Gott verfügen. Und es widerstrebt aber eigentlich im Grunde unserer menschlichen Natur. Uns wäre es eigentlich viel lieber, und oft tun wir das ja auch so, dass wir alles planen und mal machen und dann sozusagen in den letzten 3 Minuten setzen wir uns noch mal hin und beten noch mal rückwirkend um den Segen für das alles, weil damit kommen wir irgendwie besser klar, als zu sagen, jetzt machen wir uns halt von Gott abhängig und das wissen wir auch nicht so genau, was da dann am Ende dabei rauskommt. Und wenn wir also darüber nachdenken, dass es Dinge gibt, die nur Gott auch bewegen kann, dann müssen wir uns solche Fragen stellen, wie zum Beispiel, haben wir eine Offenheit dafür, dass Jesus Dinge tun kann, die wir so überhaupt gar nicht geplant haben. Und vielleicht kennst du diese Situation, dass du zum Beispiel im Gottesdienst sitzt und du hast irgendwelche Gäste oder Freunde mitgebracht, die irgendwie Jesus nicht kennen. Und er ertappt sich so bei dem Gebet in dich, ach Jesus, es wäre schon echt gut, wenn jetzt heute nichts Abgefahrenes passiert. Wo ich dann hinterher denke, wie erkläre ich denen das jetzt? Können wir das zulassen, dass Jesus Dinge tut, die uns gerade nicht in den Kram passen? Oder solche Fragen wie, können wir das zulassen, dass Jesus Dinge mit uns tun will, die so menschlich gesehen einfach echt unvernünftig sind? Ich war neulich mal bei so einem Pastorentreffen hier in Dresden, da war auch der Uli Mann mit dabei, der ist ja der Pastor von der FEG. Und der hat so ein bisschen erzählt, so diese ganze Geschichte, wie das kam, dass die halt eben heute im Goldenen Lamm sind und alles, was da entstanden ist und so. Und er hat erzählt, ja, also am Anfang, wir hatten da eigentlich echt kein Geld dafür, dieses Ding zu kaufen. Wir hatten echt nicht die Leute, um das irgendwie zu füllen, um das auszubauen, zu renovieren, um da irgendwas damit zu machen. Es gab eigentlich eine Menge Gründe, warum das komplett bekloppt war, dass wir als Gemeinde das Goldene Lamm gekauft haben. Aber wir haben empfunden, dass Gott uns so geführt hat und haben gedacht, jetzt müssen wir einfach diesen Schritt aufs Wasser gehen. Können wir das zulassen, dass Jesus Dinge mit uns tun möchte, die uns unvernünftig vorkommen? Vielleicht sogar aus sehr gutem Grund unvernünftig vorkommen. Oder es hat mit solchen Fragen zu tun wie, können wir das zulassen, dass Jesus seinen eigenen Zeitplan hat? Und dass Dinge vielleicht nicht in dem Moment passieren, in dem wir uns wünschen würden, dass sie passieren, dass sie vielleicht nicht dann passieren, wo wir empfinden, jetzt musste das aber wirklich mal ganz dringend passieren. Und können wir dann der Versuchung widerstehen, menschlich nachzuhelfen? Und das fängt ganz oft schon im Kleinen an. Also ich kann euch sagen, jeder Gemeindeleiter, jeder Lobpreisleiter kennt diese Herausforderung, wenn du vorne stehst und sagst, zum Beispiel, wir sammeln jetzt irgendwie einfach prophetische Eindrücke und ich warte jetzt so lange, bis einer kommt und dann stehst du 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden und irgendwann denkst du so, also irgendwie mache ich mir jetzt hier gerade so ein Depp oder kommt jetzt wirklich was oder und da fängt es schon an. Muss ich jetzt nachhelfen? Muss ich jetzt selber anfangen, hier irgendwie ein Wirken des Heiligen Geistes zu simulieren, einfach damit die Leute zufrieden heimgehen? Oder sage ich halt, das kann nur Gott machen und wenn er nichts tut, dann tut er halt nichts, dann kann ich es auch nicht produzieren. Und so weiter und so fort, könnte man noch mehr Beispiele finden für Fragen, die damit zusammenhängen. Und je nachdem, wie wir solche Fragen beantworten, für uns selber als Gemeinde schaffen wir den Raum, dass die Dinge wachsen können, die wirklich nur Jesus wachsen lassen kann, oder wir tun es eben nicht. Das zweite Prinzip ist, wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann gibt es da ganz zentrale Dinge, die er und nur er bewirken kann. Und da gibt es keine Abkürzung, da gibt es keinen Ersatz dafür, wenn Gemeinde geistlich gut und gesund wachsen soll. Und schließlich noch ein drittes Prinzip. Wie gesagt, diese Liste hat gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind drei ganz wichtige Sachen, die wir in dem Text finden. Ein drittes Prinzip findet sich so in der Aussage von Paulus, wir Menschen arbeiten an derselben Sache. Wenn Paulus in dem Text sagt, wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert, wichtig ist Gott, dann will uns Paulus damit nicht sagen, hey, das spielt eigentlich keine Rolle, ob da irgendjemand kommt und pflanzt oder ob da irgendjemand kommt und bewässert, sondern Gott macht das schon alles. Ich meine, das wäre in diesem Bild irgendwie völliger Quatsch. Also selbst ich als jemand, der null Ahnung vom Gärtnern hat, weiß, dass es Unsinn wäre zu sagen, es ist wurscht beim Pflanzen, ob da irgendjemand kommt und pflanzt und bewässert. Sondern was Paulus uns da eigentlich sagen will, ist, es ist erstmal nicht wichtig, ob der, der da pflanzt und der, der da wässert, ob das der Paulus ist oder der Apollos oder ob es der Heinz Rüdiger ist oder sonst irgendjemand. Aber wichtig ist, dass es passiert, weil sonst wird da wahrscheinlich auch nichts wachsen, wie es eben so ist bei Pflanzen. Und die Wahrheit ist, Gott macht sich immer wieder in einem wirklich erschreckenden Maße von uns abhängig, bei den Dingen, die er vorhat. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott irgendwie für sich selber zu schwach wäre oder das nicht könnte oder irgendwie sowas, sondern Gott hat eine Entscheidung getroffen, dass er wieder und wieder mit und durch Menschen handelt. Und wenn sich Menschen Gott nicht zur Verfügung stellen, dann kann das einfach Dinge ausbremsen, die Gott in Existenz bringen möchte. Und dieses Bild vom Pflanzer und von dem, der da irgendwie bewässert und so, soll einfach zum Ausdruck bringen, wir Menschen sind da wirklich gegenseitig voneinander abhängig. Und da ist jede Gabe wichtig. Und da kannst du nicht hergehen und sagen, so, naja, aber der, der die Gabe der Geistunterscheidung hat, der ist doch viel wichtiger als der, der nur die Gabe der Gastfreundschaft hat oder irgendwie sowas. Wir brauchen das wirklich alles. Und Paulus entwickelt das ja nochmal in diesem ersten Korintherbrief ganz ausführlich in diesem Bild von dem einen Leib und den vielen Gliedern. Ja, das Auge kann nicht sagen, wofür brauche ich den Fuß. Und die sozusagen die unanständigsten Teile, die geringsten Teile sind oft die, die besonders geehrt werden. Deswegen ziehen wir uns was an. Und das ist ja so ein Punkt, der auch bei den Korinthern, die ganz anders gelebt haben, da ich bin der Tollste, hat ja auch was damit zu tun, dass ich die tollsten Gaben habe. Und hier sagt Paulus, nee, da gibt es Leute, die müssen pflanzen, da gibt es Leute, die bewässern. Und wenn ein Teil von dieser Kette wegbricht, ist die Gefahr groß, dass halt nichts wächst. Selbst wenn Gott das vielleicht eigentlich will. Also das dritte Prinzip ist, Gott gebraucht wieder und wieder Menschen für die Umsetzung seiner Pläne, weil er sich dafür entschieden hat, das auf diese Art zu tun. Und dafür dürfen wir unseren Verstand benutzen, dafür dürfen wir auf unsere Erfahrung zurückgreifen, dafür dürfen wir weltliche Hilfsmittel nutzen. Das ist alles nichts Ungeistliches, solange es eben nicht im Widerspruch steht zu diesem Fundament, das wir in Jesus haben und nicht im Widerspruch steht zu Dingen, die Gott zu uns sagt. Die Herausforderung ist jetzt so im ganz praktisch real existierenden Gemeindealltag, dass wir diese beiden Anteile, dieses Wirken von Gott, auf das wir wirklich nicht verzichten können, und diesen menschlichen Beitrag, auf den Gott wirklich nicht verzichten will, nicht gegeneinander ausspielen können. Wir brauchen das am Ende wirklich beides, weil Jesus entschieden hat, ich baue meine Gemeinde auf diese Art. Und ein Beispiel, an dem man das sehr schön illustrieren kann, ist so diese Frage, wie finden eigentlich Menschen zu Jesus? Wie kommt es, dass Menschen eine Entscheidung treffen, ihr Leben mit Jesus zu leben? Und in so in der allerersten Gemeinde, in der ich war, da hatten wir immer irgendwie so eine gängige Redewendung, die kennt ihr vielleicht auch aus eurem Leben. Wir haben immer davon gesprochen, dass wir Leute bekehren. Na, ich bin da dran, meinen Nachbarn zu bekehren. Bis irgendjemand mal in einem unbeobachteten Moment angefangen hat nachzudenken und gesagt hat, Moment mal, also wir können ja eigentlich überhaupt niemand bekehren, sondern eigentlich ist es doch so, Gott ruft Menschen und Menschen müssen dann für sich eine Entscheidung treffen, wie sie auf diesen Ruf reagieren. Und ich kann mich gegebenenfalls dort Gott zur Verfügung stellen, dass ich für ihn sein Werkzeug bin, damit diese Begegnung stattfinden kann. Aber ich bekehre garantiert niemand. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass wir dafür beten, dass Menschen zu Jesus finden. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber wenn wir nur im stillen Kämmerchen sitzen und sagen, Jesus, das wäre schön, wenn Menschen zu dir finden, und es gibt aber keinen, der bereit ist, sich Jesus zur Verfügung zu stellen, dieses Werkzeug zu sein, damit Menschen überhaupt mal die Chance haben, diese Entscheidung zu treffen, dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig, dass solche Entscheidungen stattfinden können. Und ich sage gar nicht, das kann überhaupt gar nicht passieren, weil wir hören auch Geschichten, vor allem aus der muslimischen Welt, wo Leute zu Jesus finden, weil er ihnen im Traum begegnet ist. Und ich will das jetzt nicht alles irgendwie sozusagen wegschieben und sagen, kann gar nicht sein. Aber ich stelle zumindest fest, in unseren Breitengraden, wo wir alle Freiheit haben, Menschen von Jesus zu erzählen, scheint das die bevorzugte Methode zu sein, wie Jesus das machen will. Dass wir von Jesus erzählen, auf welcher Art auch immer dann im Einzelfall. Und deshalb sagt Jesus zu uns, betet nicht, dass Leute mich kennenlernen. Er sagt, betet, dass Gott Arbeiter in die Ernte schickt. Das ist genau das. Wir brauchen Leute, die es tun. Also kurzum, wir können das nicht gegeneinander ausspielen. Dieser Anteil von Gott, den nur er tun kann, und unseren Anteil, von dem er möchte, dass wir ihn tun. Wenn Gott die Pflanze nicht wachsen lässt, gibt es keine Frucht. Und wenn keiner pflanzt und gießt, gibt es meistens auch keine Frucht. Und als Vinja Dresden sind wir ja 2019 so nochmal ganz bewusst in diesen Prozess reinzugehen und zu gucken, was heißen denn diese Prinzipien jetzt ganz konkret für uns als Vinja Dresden. Wir stellen fest, so ganz wächst die Pflanze, diese Gemeindepflanze nicht, wie wir uns das eigentlich wünschen würden, und müssen uns fragen, naja, wo gibt es vielleicht Bereiche, wo wir möglicherweise das ausbremsen, was Gott tun möchte, und was können wir dagegen tun? Oder gibt es vielleicht einfach einen Engpass, wo wir als Menschen dazu aufgerufen sind, was zu tun, und aus irgendeinem Grund tun wir es halt nicht. Und wenn es nur ist, dass wir uns dessen nicht klar sind, was können wir tun? Oder wo bauen wir vielleicht irgendwelche Dinge, die halt nicht zusammenpassen mit diesem Fundament, das gelegt ist in Jesus, und das blockiert vielleicht irgendwelche Dinge, die Gott hier tun möchte. Und sowas ist halt auch immer in der Praxis ein Spannungsfeld. Ich habe ja vorher gesagt, wenn bei den Dingen, die Gott wachsen lassen muss, ist es immer wieder so, dass es ungeplant kommt und uns eigentlich nicht reinpasst. Aber wir wissen auch alle, nicht alles, was ungeplant ist, kommt von Gott. Ich habe vorher gesagt, bei Gott können Dinge manchmal echt schräg sein, aber nicht alles, was schräg ist, kommt von Gott. Nicht immer, wo mal nichts passiert und wir spüren alle, das müsste jetzt aber passieren, liegt es daran, dass Gott sagt, ich möchte es aber ganz zu einem anderen Zeitpunkt machen. Also das ist wirklich eine Sache auch, da müssen wir da hinterher sein. Und deswegen möchte ich an der Stelle wirklich auch nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Dieses ganze Gebet um Erweckung des Herzens. Jesus, mach uns wichtig, was dir wichtig ist. Jesus, gib uns Weisheit, was dran ist. Jesus, zeig uns, was wir in deinen Augen tun sollen. Das ist wirklich so, so wichtig in diesem ganzen Prozess, damit es am Ende nicht halt einfach nur menschlich klug ist. Das darf es auch gern sein, habe ich nichts dagegen. Sondern dass es wirklich das widerspiegelt, was Jesus auf seinem Zettel hat für die Vinja Dresden. Also lasst uns da wirklich dranbleiben. Und ich schiele nach der Uhr, so ein bisschen Zeit haben wir noch. Da würde ich gerne zum Abschluss nochmal auf ein Stichwort eingehen. Und da geht es mir nochmal darum, dass Paulus ja hier auch von Wachstum redet. Und ich weiß, dieses Stichwort Wachstum löst bei vielen von uns Unterschiedliches aus. Also manchen Leuten geht so, wenn sie so das Stichwort Gemeindewachstum hören, dann geht schon mal irgendwie so halb der Rollladen runter. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es in christlichen Kreisen auch Gruppen gibt, die haben da fast schon so ein bisschen so ein Fetisch entwickelt, was Gemeindewachstum angeht. Da sind speziell Gemeindeleiter auch nicht ganz immun dagegen. Weil man immer so ein bisschen die Denke hat, ich drücke es mal bewusst boshaft aus, also eine Gemeinde mit 500 Leuten ist doch offensichtlich doppelt so gut und doppelt so gesund und doppelt so gesegnet wie eine Gemeinde mit 250 Leuten. Und viele von uns spüren einfach, das funktioniert so nicht. Und eigentlich wissen wir das alle, dass das so ist. Und warum geht es uns dann trotzdem so, dass wir manchmal diese Denke haben mit Gemeindewachstum? Und da habe ich neulich mal in einem ganz anderen Zusammenhang einen unglaublich klugen Satz gehört, wie ich finde. Das war ein Interview mit irgendwie einem Politikwissenschaftler und da ging es darum, so, warum passt denn auch manchmal das, was die Politik tut, nicht mit dem zusammen, wo wir alle empfinden, einschließlich der Politiker, das müsste doch jetzt aber mal passieren. Und er hat dann gesagt, so, naja, also wenn die wirklich wesentlichen Dinge nicht so einfach messbar sind, nicht so einfach zählbar sind, dann stehen wir in der Versuchung, die Dinge zu nehmen, die zählbar sind und die zu den wirklich wichtigen Dingen zu machen. Und da ist das Thema Gemeindewachstum, also zahlenmäßiges Wachstum, das Paradebeispiel, weil geistliches Wachstum, wie soll ich das messen? Wie soll ich messen, dass ich selber heute mit Jesus viel besser unterwegs bin, als ich es vor 10 Jahren war? Aber dass da am Ende des Jahres 20 Leute mehr hier drin sitzen als jetzt zu diesem Zeitpunkt, das kann ich super gut messen. Und dann stehen wir in der Versuchung, die Dinge zu den Wesentlichen zu machen, die wir messen können, weil wir die Dinge, die eigentlich wesentlich sind, nicht messen können. Und ich glaube wirklich, das ist der Hintergrund, warum wir oft in oder manchmal in christlichen Kreisen so diesen Fetisch haben, was so das ganze Thema Gemeindewachstum angeht. Und es ist aber so ein bisschen die Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen und zu sagen, na, also das ganze Thema Gemeindewachstum, das ist alles, das ist ja nicht von Gott und das ist nicht wichtig und das brauchen wir nicht und das wollen wir nicht. Und das ist aber wiederum auch eigentlich nicht das, was die Bibel uns beschreibt. Paulus redet von Wachstum. Und wenn nichts wächst, ist offensichtlich irgendwas nicht gesund. Und 2 Gedanken habe ich dazu, die ich gern zum Abschluss da noch mit reingeben möchte. Zum einen ist ja immer die Frage, was heißt denn Gemeindewachstum? Zum einen, das schließt einfach geistliches Wachstum absolut mit ein. Zum anderen kann auch zahlenmäßiges Wachstum sehr verschieden aussehen. Die Christina und ich, wir waren jetzt im Februar, haben wir Urlaub in London gemacht und waren dort auch in der Vineyard-Gemeinde, sonntags im Gottesdienst. Die Gemeinde, die ist jetzt 3 Jahre alt, also vor 3 Jahren gegründet worden und die haben jetzt Anfang diesen Jahres ihre erste Gemeinde irgendwo in einem anderen Stadtteil von London gegründet. Also das heißt, sie als Gemeinde selber, sie wachsen zahlenmäßig nicht, sondern sie schrumpfen erstmal, weil sie Leute weggeben, aber aus einer Reich Gottes Perspektive gesehen ist das absolut Wachstum. Da entsteht eine neue Gemeinde. Oder ich habe mal mich mit einem unterhalten, der eine Gemeinde leitet. Da sind ganz, ganz viele Studenten, weil es eine große Uni gibt dort in der Stadt und ansonsten aber nicht sehr viel mehr als die große Uni. Und der sagt halt, also wir erleben das ganz oft, dass Leute, Studenten, die sind 3, 4 Jahre bei uns in der Gemeinde und dann sind sie fertig und dann gehen sie irgendwo anders hin. Also wir haben ganz, ganz hohen Durchlauf, ohne dass die Gemeinde jetzt wirklich zahlenmäßig so mega viel größer wird. Aber unser Empfinden ist, Gott ruft uns, die Leute für die 3, 4 Jahre, wo sie bei uns sind, mit dem zu segnen, was Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Und das geben wir rein ins Reich Gottes. Und wenn sie das gut finden und wenn sie das mitnehmen und wenn sie dann irgendwann am anderen Ende Deutschlands das irgendwie damit weiterarbeiten, was sie bei uns empfangen haben, dann haben wir dafür gesorgt, dass im Reich Gottes Wachstum passiert. Und damit will ich einfach nur sagen, Gemeindewachstum, das muss nicht dieses klassische, wir müssen doppelt so groß sein. Das kann auf ganz unterschiedliche Arten passieren. 2. und letzter Gedanke, den ich da dazu auch noch mit skizzieren möchte. Wir hatten bei unserer Gemeindeversammlung ja irgendwie so einen Zahlenstrahl von 0 bis 10 und das sollte man Gemeinde unter verschiedenen Aspekten irgendwie so bewerten. Wie empfinden wir unsere Gemeinde? Ich vermute mal, würden wir jetzt hier so einen Zahlenstrahl machen, so von 0 bis 1000 oder so und würden dann sagen, also mach mal deinen kleinen Kleber dahin, wo du empfindest, so groß sollte die Gemeinde sein. Hätten wir wahrscheinlich irgendwie ein ziemlich breites Spektrum von Leuten, die sagen, ah nee, ich will es klein und familiär und Leute, die sagen, ah ich finde es aber toll, wenn Gemeinde groß ist und mit all den Möglichkeiten und so. Und wenig überraschend, na, mir geht es ja auch so, ich empfinde immer eine Gemeinde so mit 80 bis 100 Leuten, das ist eine gute Größe. Jeder kennt jeden, das ist super. Und du hast aber auch ein bisschen Ressourcen, dass du wirklich was machen kannst. Es bricht nicht gleich alles zusammen, wenn mal dieses eine Ehepaar aus beruflichen Gründen irgendwo anders hinziehen muss. Aber wisst ihr, am Ende des Tages ist es völlig wurscht, was meine Vorstellung ist. Es ist eigentlich völlig wurscht, was deine Vorstellung ist. Es kommt eigentlich auf das an, was Jesus sich vorstellt. Und wenn Jesus sagt, ich will, dass die Vineyard Dresden 50 Leute groß ist, dann nehme ich das aus seiner Hand, auch wenn mir 100 Leute lieber wären. Und wenn Jesus sagt, die Vinyard Riesen soll 1000 Leute groß sein, also abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob ich dann noch der Richtige wäre, sie zu leiten, aber dann sage ich, Jesus, dann nehme ich das auch aus deiner Hand mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Aber eigentlich ist das das Entscheidende. So wie der, der pflanzt und der, der wässert, am Ende auch nicht entscheidet, wie hoch der Baum wird, sondern der wird halt so hoch, wie Gott ihn wachsen lässt. So ist es nicht unsere Entscheidung, wie groß soll die Gemeinde sein, sondern unsere Aufgabe ist, auf Gott zu hören und zu gucken, was ist dran. Und das macht mich am Ende des Tages entspannt, wenn es um dieses Thema Gemeindegröße geht. Und gleichzeitig empfinde ich aber halt einfach, um sozusagen da nochmal den Knoten dran zu machen, wenn halt eine Gemeinde über Jahre kleiner und kleiner und kleiner wird, ist es, glaube ich, ein deutliches Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und deswegen sage ich jetzt auch nicht so, ach ja, mei, das ist halt das, was Gott jetzt gerade eben will, weil ich das wirklich nicht glaube. Einfach nur, um da nochmal nicht missverstanden zu werden. Ja, in dem Sinne, lange Rede, kurzer Sinn, das sind so meine Gedanken zu dem Prozess, in dem wir stehen und meine Gedanken überhaupt zur Gemeinde und mein Appell, lasst uns an diesem Gebet nach Herzenserwecken dranbleiben. Und jetzt bleibt mir eigentlich nicht sehr viel mehr, als an der Stelle des Amen zu sagen. Und wir machen das ja